HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur.
Mit Florian Schwind. Guten Tag.
Was bist du unsicher?
Aus meiner Sicht sieht man beim Fall des Berliner Attentäters Anis Amri wie unter einem Brennglas, wo der konkrete Handlungsbedarf gegeben ist.
Er war ja ein Gefährder, der tatsächlich voll im Fokus der Sicherheitsbehörden war und er ist den Behörden trotzdem entwischt.
Unsicherheit macht sich breit, tut mir leid, das ist gefährlich.
Wir müssen die Sicherheitsbehörden in den Stand setzen, großen Krisen zu begegnen und da brauchen wir auch mehr nationalstaatliche Steuerung.
So schlägt de Maizière vor, den Verfassungsschutz komplett unter die Verwaltung des Bundes zu stellen.
Für mich ist es purer Aktionismus, was Herr de Maizière dort gerade macht.
Wir haben Landesverfassungsschutzämter, die den Aufgaben aufgrund schon des Personalansatzes gar nicht mehr gewachsen sein können. Da hielte ich eine Konzentration auf den Bund für sehr, sehr effektiv.
Wenn hier weiter zentralisiert wird, dann haben wir im Grunde genommen tatsächlich so etwas wie einen Bundesüberwachungsstaat, der weit weg ist von demokratischen Kontrollmöglichkeiten.
Weil Unsicherheit dazu führt, dass man zögert und nichts tut.
Der Verfassungsschutz soll Bundessache werden. Das BKA soll Terroreinsätze leiten. Die vielen Zuständigkeiten sollen abgeschafft, die Sicherheit zentralisiert werden, sagt der Bundesinnenminister. Er will die Sicherheitsarchitektur umbauen, in die Hand des Bundes nehmen. Klingt tatkräftig aus dem Weg, jetzt komme ich und nehme die Sache in die Hand. Schließlich haben sich die Landesämter nicht gerade mit Ruhm bekleckert bei den letzten Terrorfahndungen. Weder in Sachsen noch in Nordrhein-Westfalen. Noch in Berlin. Die Frage wäre dann allerdings, kann das Bundesamt für Verfassungsschutz irgendetwas besser als die Landesämter? Kann das Bundeskriminalamt etwas besser als die Landeskriminalämter? Wenn ja, woher dann? Aus Erfahrung kann es ja irgendwie nicht sein. Man könnte auch fragen, funktioniert die Terrorabwehr in zentralisierten Staaten besser als in föderalen Strukturen? Zum Beispiel in Frankreich? Nun ja. Jetzt noch sicherer. Der halbstarke Staat, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Natürlich ist das alles Reaktion auf das Attentat in Berlin und damit auf den Fall Anis Amri. Der war den Behörden vor allem in Nordrhein-Westfalen und Berlin bestens bekannt, auch dem gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, also einer Zentralstelle, die es schon gibt. Und dennoch ist er nicht festgesetzt worden, das Attentat nicht verhindert worden. Dem Innenausschuss des Landes, des Landtages in Nordrhein-Westfalen haben die Ermittler die Details ihrer Ermittlungsarbeit vorgelegt. Aus Düsseldorf, Wolfgang Otto.
Bis in kleinste Details schilderten leitende Beamte vor dem nordrhein-westfälischen Innenausschuss, was Anis Amri seit seiner Ankunft in Deutschland gemacht hatte, wie viel die Behörden über den späteren Attentäter wussten. NRW-Innenminister Ralf Jäger von der SPD kommt deshalb zu dem Schluss.
Ich habe den Eindruck aus Nordrhein-Westfalen, dass alle Sicherheitsbehörden, auch die, die im gemeinsamen Terrorzentrum zusammengearbeitet haben, alles an rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, um Anis Amri zu beobachten, abzuhören und möglicherweise in Haft zu bringen.
7-mal hatten die Ermittler von Bund und Ländern im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum in Berlin über den Tunesier geredet. Seit Februar des vergangenen Jahres war Amri als sogenannter Gefährder eingestuft. Doch die Sicherheitsexperten kamen immer zu dem gleichen Schluss. Gerichtlich verwertbare Beweise dafür, dass Amri einen Anschlag plant und deshalb in Haft genommen werden konnte, lagen nicht vor. Eine Fehleinschätzung aus heutiger Sicht. Doch vor dem Attentat hätten die meisten Hinweise auf einen Terrorplan nur auf Hörensagen beruht, so das NRW-Innenministerium. Dabei wurde im Terrorabwehrzentrum in Berlin auch geprüft, ob Amri nicht über eine sogenannte Abschiebeanordnung festgesetzt werden könnte. Damit wären verschärfte Meldeauflagen verbunden gewesen. Bei einem Verstoß dagegen hätte er verhaftet werden können. Theoretisch. Praktisch sei das aber nicht möglich gewesen, so Innenminister Jäger. Denn im Fall Amri hätten die nötigen Ausweispapiere gefehlt.
Das größte Hindernis bei der Abschiebung von Anis Amri war, dass er keine tunesischen Passersatzpapiere aus Tunesien wir erhalten haben.
Deshalb habe er auch nicht in Ravensburg, wo ein Strafverfahren gegen ihn lief, festgesetzt werden können. Die Opposition im nordrhein-westfälischen Landtag wollte sich mit diesen Erklärungen aber nicht zufrieden geben. Joachim Stamp von der FDP.
Wir
sind nicht davon überzeugt. Wir glauben, dass es gerichtsfestes Material gegeben hätte.
Der Meinung ist auch Peter Biesenbach von der CDU. Eigentlich habe man doch genug über Amri gewusst.
Es war bekannt, dass er nach einer Waffe suchte. Es war bekannt, dass er im Internet nach Anleitungen gesucht hat, Rohrbomben zu bauen und auch, wie kann ich TNT herstellen. Es war bekannt, dass er Kontakt hatte zur islamistischen Szene. Was will ich eigentlich mehr? Wie lange soll ich denn noch warten?
Innenminister Jäger wies darauf hin, dass die sogenannte Abschiebeanordnung bisher noch nie gegriffen habe, seit das Gesetz 2005 eingeführt wurde. Das Instrument sei auch nach Auffassung des Bundesinnenministeriums ein untaugliches in solchen Fällen. Jäger zeigte sich offen für die Frage, dieses und andere Gesetze nachzubessern.
Ob wir unter Wahrung des Rechtsstaates, unter Beachtung unserer Verfassung, den Sicherheitsbehörden zusätzliche Möglichkeiten geben können und sollten, um solchen Gefährdern früher habhaft zu werden, sie früher inhaftieren zu können. Und diese Diskussion sollte mit aller Sachlichkeit geführt werden.
Die Opposition forderte weitere Aufklärung von Jäger in nächsten Sitzungen des Innenausschusses. Die FDP forderte eine Untersuchungskommission von Bund und Ländern, um mögliche Sicherheitspannen und Gesetzeslücken aufzuspüren.
Wolfgang Otto aus Düsseldorf über die Sitzung des Innenausschusses in Nordrhein-Westfalen und darüber, dass die Polizei und der Verfassungsschutz dort eigentlich alles richtig gemacht haben. Michael Götschenberg, Terrorismus- und Sicherheitsexperte der ARD in Berlin, guten Tag.
Ja, guten Tag.
Die Behörden in Nordrhein-Westfalen, wir haben es gehört, haben also schon mal alles richtig gemacht. Jetzt könnten noch die Berliner geschlampt haben oder am Ende haben auch die alles richtig gemacht. Kann das eigentlich sein? Ich meine, es ist ein Attentat passiert.
Naja, im Moment haben wir wieder dieses Phänomen, dass alle mit dem Finger aufeinander zeigen. Nordrhein-Westfalen zeigt auf Berlin und auf den Bund. Berlin zeigt auf Nordrhein-Westfalen und irgendwie will es keiner gewesen sein. Es ist allerdings denkbar, dass dieser Anschlag in der Tat so gut wie nicht zu verhindern war. Wenn wir uns anschauen, dass hier jemand im Endeffekt zum einfachsten Mittel gegriffen hat, das es gibt. Er hat einen LKW entführt und ist damit in eine Menschenmenge gerast. Die Sicherheitsbehörden haben eigentlich immer gesagt, dass so ein Anschlag eigentlich nicht zu verhindern ist.
Weil der so, wie Sie es schon gesagt haben, simpel ist von der Struktur her.
Weil der so simpel ist und nun kann man natürlich einwenden, Anis Amri war doch monatelang auf dem Schirm, da hätte man doch wissen müssen, was da möglicherweise auf uns zukommt. Und da ist natürlich der Punkt, das haben die Sicherheitsbehörden natürlich auch geahnt und darum ist er auch 6 Monate lang engmaschig überwacht worden. Man hat da wirklich das große Besteck rausgeholt und alles gemacht, was geht. Observation, Telekommunikationsüberwachung. Und das geht eben auch nur über einen gewissen Zeitraum. Dann sagt der Ermittlungsrichter irgendwann so, wo ist denn nun der konkrete Anschlagsplan? Und wenn man da nichts auf den Tisch legen kann, ist irgendwann auch das Ende der Fahnenstange erreicht. Das heißt nicht, dass keine Fehler gemacht worden sind. In der Rückschau war es natürlich ein Fehler, ihn nicht mehr engmaschig zu beobachten. Es ist aber möglich, dass das in der Situation damals nachvollziehbar entschieden worden ist. Ganz sicher wissen wir das erst, wenn wir Einblick haben in alle relevanten Erkenntnisse und Unterlagen aus diesem Zeitraum. Und das kann am Ende eigentlich nur ein Untersuchungsausschuss leisten.
Der ja auch schon gefordert worden ist von der Linken in Berlin, also im Bundestag. Der Rücktritt von de Maizière ist heute auch schon gefordert worden von den Grünen. Am Ende werden wir wahrscheinlich 3 Untersuchungsausschüsse haben mal wieder. Gell? Einen in Berlin auf Bundesebene, einen auf Landesebene und einen in Nordrhein-Westfalen.
Das wäre zumindest denkbar, weil das sind im Endeffekt die 3 relevanten Orte, die Karten im Spiel gehabt haben, wenn es um Anis Amri ging. Aber auch diese Rücktrittsforderungen und alle, die da jetzt versuchen, politisch Kapital zu schlagen aus dieser ganzen Geschichte, sind meines Erachtens Fehl am Platze.
Es gibt, das haben wir alle spätestens mit dem Fall Amri, eigentlich aber schon nach dem Zugattentat gelernt im vergangenen Jahr, eine Abschiebungsanordnung. Und es gibt die auch im Verbund mit sofortiger Inhaftierung im Falle besonderer Gefahr und möglichstens Terrorismus für die Sicherheit. Damit kann man einen Ausländer inhaftieren und dann in aller Ruhe die Papiere für seine Ausreise zusammenstellen. Warum ist das nicht passiert? Wäre das irgendwie nicht doch noch zu erklären, warum man das nicht gemacht hat?
Ja, da streiten sich die Juristen im Moment so ein wenig, was denn sozusagen die Hürden sind, die juristisch mit einer solchen Karte denn verbunden sind, wenn man sie denn spielen will. Man hat sie noch nie gespielt und darum fehlen auch die Erfahrungen. Es sieht aber so aus, als wenn man im Endeffekt eben auch hier natürlich gerichtsfest beweisen muss, dass hier eine konkrete Gefahr ausgeht von dieser Person. Und da habe ich meine Zweifel, dass das gereicht hätte. Wir dürfen eins nicht vergessen, es wimmelt von solchen Typen in der radikal-islamistischen Szene, die sagen, sie wollen Anschläge verüben, die sagen, man müsste sich Waffen besorgen und die auch im Internet mal googeln, wie man eine Rohrbombe baut. Das alleine reicht der Justiz im Allgemeinen eben nicht.
Nun sagt der Bundesinnenminister, er wolle die Lage verbessern, indem er das Heft des Handelns mittelbar in die eigene Hand nimmt, also das Heft des Handelns nach Berlin holt, dem Bund sozusagen mächtiger macht, was sowohl was den Verfassungsschutz als auch was die polizeilichen Ermittlungen angeht. Abgesehen davon, dass das den starke Mann-Effekt hat, sowas, wenn man sowas sagt, was würde das bringen?
Ja, wir müssen bei diesen ganzen Vorschlägen zwei Dinge unterscheiden. Im Übrigen ist an diesen Vorschlägen nichts neu. Das wird seit Jahren diskutiert. Er hat jetzt quasi diese alten Vorschläge wieder auf den Tisch gepackt. Man kann unterscheiden zwischen dem, was man gesetzgeberisch jetzt ganz schnell machen könnte, nämlich einen neuen Haftgrund schaffen. Wenn jemand abgeschoben werden soll und eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit darstellt, dass man den bis zum Zeitpunkt der Abschiebung in Haft nehmen kann. Das macht meines Erachtens Sinn und das könnte man relativ schnell per Gesetz regeln. Die andere Frage ist die Strukturdebatte. De Maizière hat vorgeschlagen, die Landesverfassungsschutzämter abzuschaffen. Da habe ich so meine Bedenken, ob das denn wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Es ist auch nicht so, dass wir nur positive Erfahrungen gemacht hätten mit dem Bundesamt für Verfassungsschutz.
Im Fall NSU zum Beispiel, da haben die sich ja auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
Ja, man erinnere sich an den berühmten V-Mann Corelli, wo dann zuletzt irgendwelche gebunkerten Handys in irgendwelchen Tresoren auftauchten. Also das ist sicherlich nicht die Garantie dafür, dass dann in Zukunft alles optimal läuft.
Jetzt noch sicherer, der halbstarke Staat. Das ist unser Thema im Tag in HR2 Kultur. Und bis hierhin haben wir zugehört Michael Götschenberg, dem Terrorismus- und Sicherheitsexperten der ARD. Recht herzlichen Dank nach Berlin.
Gerne.
Was jetzt kommt, stammt aus der Short Story Minority Report von David K. Dick, einer Science-Fiction-Geschichte aus dem Jahr 1956. Im Minority Report hat ein genialer Polizist eine Methode gefunden, mit Hilfe dreier mutierter Menschen Verbrechen vorherzusagen. Die Abteilung Prä-Verbrechen inhaftiert die Täter dann jeweils kurz vor deren geplanter Tat. Wir steigen ein in die Geschichte, als der Chef von Prä-Verbrechen, John Anderton, einen neuen Mitarbeiter in den Job einführt.
Während die beiden die geschäftigen, halb erleuchteten Reihen von Büros entlang gingen, sagte Anderton, die Theorie von Prä-Verbrechen ist Ihnen selbstverständlich geläufig. Ich nehme doch an, das dürfen wir voraussetzen. Ich habe auch nur die Informationen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, erwiderte Witwer. Mit Hilfe Ihrer Präkog-Mutanten und dank Ihrer Courage ist es Ihnen gelungen, das System der Postverbrechensbestrafung mit seinen Gefängnissen und Geldbußen endgültig abzuschaffen. Wir sind uns doch alle darüber im Klaren, dass Strafe nie ein sonderlich geeignetes Mittel zur Abschreckung war und einem Opfer, das bereits tot ist, wohl kaum ein großer Trost gewesen sein kann. Sie waren beim Fahrstuhl angekommen. Während der sie rasch nach unten brachte, sagte Anderton, was die strikte Einhaltung des Gesetzes angeht, haben Sie das grundlegende Hindernis bei der Umsetzung der Methodologie von Prä-Verbrechen vermutlich erkannt. Wir erfassen Individuen, die gegen keinerlei Gesetz verstoßen haben. Was Sie aber mit Sicherheit tun werden, bekräftigte Witwer voller Überzeugung. Glücklicherweise nicht. Wir schnappen Sie uns nämlich noch, bevor Sie ein Gewaltverbrechen begehen können.
Der Minority Report. Fortsetzung folgt. Jetzt noch sicherer, der halbstarke Staat. So haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Schauen wir jetzt mal auf ein Land, das alles das hat, was Thomas de Maizière für Deutschland fordert. Einen zentral organisierten Geheimdienst und zentralistisch organisierte Polizei. Kerstin Gallmeier, unsere Korrespondentin in Paris. Guten Tag.
Guten Tag.
Frankreich wird aus der Hauptstadt regiert und dirigiert. Das gilt auch für die Behörden. Ist deshalb irgendetwas besser?
Also es ist schwer zu sagen, also es ist schwer jetzt einen Vergleich zu ziehen, denn in Frankreich hat man ja seit Jahrhunderten alles hier zentral geregelt. Aber was man sicher sagen kann, auch der Zentralismus hat in Frankreich keine Terroranschläge verhindert. Das hat man in den letzten 2 Jahren ja ganz besonders deutlich gesehen. Die Bedrohungslage, die ist in Frankreich natürlich auch gegeben und vielleicht auch noch viel stärker, als sie in Deutschland ist. Und das hat verschiedene Gründe. Es geht um die Einwanderungs Entstehungsgeschichte. Es geht um militärische Interventionen und auch um eine aus Sicht der Dschihadisten islamfeindliche Gesetzgebung mit dem Kopftuchverbot in Schulen, mit dem Verbot der Vollverschleierung, dem sogenannten Burka-Verbot. Das ist alles gegeben in Frankreich. Und wenn man aber jetzt nochmal auf den Zentralismus blickt, Zentralismus heißt nicht unbedingt, dass die Zusammenarbeit der Behörden hier in Frankreich immer reibungslos funktioniert. Also gerade nach den Anschlägen im Jahr 2015 wurde viel über ein Versagen der französischen Geheimdienste diskutiert, denn auch da gibt es Probleme, selbst wenn sie zentralistisch organisiert sind. Es gibt große Rivalitäten, vor allem zwischen dem Inlands- und dem Auslandsgeheimdienst. Auch Paris selbst hat nochmal einen eigenen Geheimdienst und da gab es die ganz große Kritik, dass da eben nicht genug zusammengearbeitet wurde.
Das kennen wir ja. Morgen jährt sich der Angriff auf Charlie Hebdo zum zweiten Mal. Wie hat sich das Land seitdem verändert aus Ihrer Beobachtung? Mehr Polizei, mehr waffentragende Beamten auf den Straßen, sieht man das?
Das sieht man auf jeden Fall. Also nach dem Anschlag auf Charlie Hebdo und den jüdischen Supermarkt wurde ja die sogenannte Operation Sentinelle ins Leben gerufen. Das sind 10.000 Soldaten, die auf dem ganzen Territorium verteilt worden sind, um sensible Orte zu schützen, wie zum Beispiel Synagogen, wie Sehenswürdigkeiten. Das sieht man ganz stark in Paris. Man sieht bewaffnete, schwer bewaffnete Soldaten, die vor Notre Dame stehen, vor dem Eiffelturm patrouillieren oder auch Montmartre. Im Sommer wurden zudem auch Freizeitparks zum Beispiel oder Strände gesichert. Das hat sich natürlich ganz sichtbar verändert. Man kann das natürlich unterschiedlich einschätzen, ob das jetzt zu mehr Sicherheit führt oder nicht. Es gibt Experten, die sagen, nur weil mehr Polizei oder mehr Soldaten unterwegs sind, an Bahnhöfen zum Beispiel, heißt das noch lange nicht, dass da größerer Schutz besteht vor Anschlägen. Aber es ist irgendwie eine symbolische Maßnahme. Die Bevölkerung soll das Gefühl haben, dass sie geschützt ist. Manchen geht das so, dass sie denken, ja, man fühlt sich hier sicherer, andere fühlen sich vielleicht dadurch erst recht verunsichert. Und man hat natürlich den Ausnahmezustand seit über einem Jahr. Den merkt man jetzt als Normalo, würde ich mal sagen, gar nicht unbedingt im Alltag. Das sind mehr Rechte für Polizei und Ministerien, für Verwaltungseinheiten sozusagen. Der wurde jetzt nochmal verlängert. Also die Regierung versucht auch immer wieder, das zu rechtfertigen, wie viele Attentate jetzt verhindert worden sind. Auch durch oder dank des Ausnahmezustands. Er steht allerdings in der Kritik, ob der Ausnahmezustand jetzt so viel dazu beigetragen hat, das ist wirklich in Frage zu stellen.
Geht noch um eine andere Form von Überwachung. Wenn ich jetzt frage nach einem Attentat im Juli, da ist im vergangenen Jahr ein mit einer Fußfessel überwachter junger Mann losgezogen und hat mit einem Komplizen zusammen einen Priester getötet, der erste Überfall auf eine Kirche. Hat diese Überwachungsform Fußfessel da gar nichts geholfen?
Also es ist natürlich sehr stark diskutiert worden danach und man hat sich gewundert. Dieser Attentäter war tatsächlich schon im Gefängnis und war in Untersuchungshaft, wurde freigelassen unter der Voraussetzung, er geht in Hausarrest mit eben einer Fußfessel, weil er vorher glaubhaft versichert hat, dass er sich bessern will, dass er sich wieder in die französische Gesellschaft integrieren möchte und kein terroristisches Projekt mehr vorhat. Das Problem ist, dass man mit einer Fußfessel natürlich auch noch die Möglichkeit hat, rauszugehen und die Fußfessel nur Alarm schlägt, wenn sich derjenige zu unerlaubten Zeiten aus seinem Haus entfernt, wo er unter Arrest steht. Und dieser Attentäter ist in der Zeit rausgegangen, in der er durfte. Von daher konnte man natürlich das nicht überwachen. Man konnte ihn in dem Fall nicht in Schach halten. Man müsste, um es ganz zu verhindern, jemanden halt komplett wieder ins Gefängnis stecken oder komplett unter Hausarrest stellen. Und das ist eben die Sache mit der Fußfessel.
Kerstin Gallmeier aus Paris, wo die Sicherheitsarchitektur eine zentrale und eine zentralistische ist. Recht herzlichen Dank. Wir machen gleich weiter mit der Fußfessel. In Deutschland ist diese elektronische Überwachung von Menschen, die schon einmal straffällig geworden sind, in Hessen erprobt worden. Und entsprechend ist jetzt auch gleich die Zentrale der polizeilichen Fußfesselüberwachung in Hessen angesiedelt worden. Nikolaus Buschlüter.
So hört es sich an, wenn eine elektronische Fußfessel Alarm schlägt. Sie schickt eine SMS an die gemeinsame Überwachungsstelle der Länder in Bad Vilbel nahe Frankfurt. In diesem fiktiven Fall nähert sich der Fußfesselträger einem Kindergarten im osthessischen Hünfeld. Da er zuvor wegen sexueller Gewalt im Gefängnis saß, begeht er in diesem Moment einen sogenannten Verbotszonenverstoß. Ein Mitarbeiter der Überwachungsstelle greift zum Telefon.
Ich möchte einfach bitten, dass Sie jetzt einfach aus der Zone rausgehen. Sonst müssen wir uns eine andere Maßnahme ergreifen. Ne? Ich gucke dabei zu. Ja? Sie sind kooperativ? Sind Sie, ja? Alles klar, ich bedanke mich. Tschüss.
Ist der Träger nicht kooperativ, wird die Polizei verständigt. Verlässt der Träger die Verbotszone, wird die Überwachung auf den großen Bildschirmen in Bad Vilbel wieder eingestellt, bis zum nächsten Alarm. Momentan tragen bundesweit 88 Personen auf richterliche Anordnung hin die sogenannte große Fußfessel, die GPS-Signale aussendet, 12 davon in Hessen. Die meisten Träger sind Sexualstraftäter. Sie gelten als rückfallgefährdet. Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann von der CDU ist eine große Verfechterin des Fußfesseleinsatzes. Sie möchte die Anwendungsbereiche schon seit längerem ausweiten.
Wir können bisher rechtlich nur schweren Straftätern die Fußfessel anlegen, nachdem sie mehrere Jahre in Haft waren. Und ich könnte mir gut vorstellen, für Gefährder die Fußfessel anzulegen, aber natürlich auch für andere Gruppierungen, wie zum Beispiel Fußball-Hooligans oder Tätern, die bei häuslicher Gewalt ihren Opfern nicht zu nahe kommen dürfen.
Seit dem Anschlag in Berlin geht die hessische Ministerin aber noch einen Schritt weiter. Sie fordert, die Manschette am Bein nicht nur verurteilten Extremisten anzulegen, sondern auch solchen, die bisher straffrei sind, aber vielleicht eine Straftat planten.
Das müsste ein Gericht feststellen. Aber wenn wir jetzt über die Gefährder reden, dann sind sie jetzt schon mit ihren vorbereitenden Handlungen eine Gefahr für die Sicherheit der Bevölkerung. Und deshalb halte ich es für richtig, darüber zu sprechen und zu sagen, die sind nicht in Haft gewesen. Wir müssen auch die Fußfessel anlegen können für Menschen, die uns gefährden, auch außerhalb der Haft.
Die jetzigen Bundesgesetze geben einen solchen Fußfesseleinsatz nur im Verdachtsfall bisher aber nicht her. Auch der neue Gesetzentwurf von SPD-Bundesjustizminister Heiko Maas erweitert den Anwendungsbereich zwar um die Tätergruppe Extremisten, aber nur um solche, die ihre Strafe schon abgesessen haben. Kühne-Hörmann wirft Maas deshalb Etikettenschwindel vor, da sich rechtlich gesehen im Grunde nichts verändere. Die Innenexpertin der SPD im Hessischen Landtag, Nancy Faeser, findet Kühne-Hörmanns Vorschlag dagegen rechtlich fragwürdig und populistisch.
Weil eine Fußfessel alleine schützt auch noch keinen, weil wo ziehen Sie denn die Grenze, wo fängt denn die Gefährdungslage an bei einem Gefährder? Wenn er ein Einkaufszentrum betritt, einen Supermarkt, das wären ja alles schon Punkte, wo man sagen kann, da könnte er was machen, wo viele Menschen betroffen sein könnten. Insofern ist das alles nicht so einfach.
Aber selbst wenn Ihr Fußfesselvorstoß scheitern sollte, Hessens Justizministerin erfährt dieser Tage eine bundesweite Aufmerksamkeit wie selten zuvor.
Noch besser wäre ja Aufmerksamkeit für die Gefährder. Und die gibt es durch Fußfesseln auch jetzt schon. Und die gab es auch schon in der Vergangenheit, ebenfalls bei Islamisten. Hat auch in Deutschland nicht immer zum gewünschten Erfolg geführt. Mindestens einer der zum Tragen von Fußfesseln verurteilten Islamisten aus Hessen ist geflohen. Und das wohl in den Krieg nach Syrien. Jetzt noch sicherer der halbstarke Staat. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Minority Report von David K. Dick und der Einsatztruppe vom Prä-Verbrechen, die potenzielle Straftäter aufspürt, bevor sie reale Taten begehen können.
Also ist die Tat an sich rein metaphysisch. Wir behaupten, sie sind schuldig. Sie wiederum behaupten ununterbrochen, sie seien unschuldig. Und in gewissem Sinne sind sie unschuldig. In unserer Gesellschaft gibt es keine Schwerverbrechen, fuhr Anderton fort. Dafür haben wir ein Straflager voller Pseudoverbrecher. Türen gingen auf und zu und schon waren sie im Analyseflügel. Vor ihnen erhob sich ein beeindruckender Berg von Apparaturen, die Datenrezeptoren und Rechenmechanismen, die das eintreffende Material prüften und neu strukturierten. Und hinter den Maschinen saßen die drei Präkogs, die in dem Labyrinth von Netzleitungen beinahe untergingen. »Da sind sie«, sagte Anderton trocken. »Was halten Sie von ihnen?« Im düsteren Halbdunkel saßen die drei lallenden Idioten. Jedes zusammenhanglose Wort, jede unkontrollierte Silbe wurde analysiert, verglichen, in Form visueller Symbole wieder zusammengefügt und auf konventionelle Lochkarten übertragen, die dann in verschiedene kodierte Schlitze ausgeworfen wurden. Den ganzen Tag lallten die Idioten vor sich hin, gefangen in einer starren Haltung, mit Metallbändern, Kabelbündeln und Klammern an Spezialstühle mit hohen Lehnen gefesselt. Ihre körperlichen Bedürfnisse wurden automatisch befriedigt. Geistige Bedürfnisse hatten sie nicht. Dumpf grummelten, dösten und vegetierten sie dahin. Ihre Sinne waren stumpf, verwirrt, in Schatten versunken. aber nicht in den Schatten der Gegenwart. Die drei seibernden, brabbelnden Kreaturen mit ihren überdimensionalen Köpfen und nutzlosen Körpern betrachteten die Zukunft. Die Analysemaschinen zeichneten Prophezeiungen auf, und wenn die drei Präcog-Idioten redeten, hörten die Maschinen aufmerksam zu.
Science Fiction aus 1956. Wolfgang Krieger, Professor für neueste Geschichte an der Universität Marburg und seit Jahren beschäftigt mit Geheimdienst und Sicherheitspolitik und mit der Geschichte und Struktur von Geheimdiensten, Autor einer ganzen Reihe von Büchern dazu. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Fällen hinter uns, die für zum Teil jahrelange Diskussionen gesorgt haben über die Arbeit von Geheimdiensten und Polizei. Die entsprechende Diskussion im Fall Amri beginnt gerade. Der entsprechende Untersuchungsausschuss wurde heute schon gefordert. Für den Bundesinnenminister wäre alles besser, wenn die Ermittlungskompetenz beim Bund läge. Schauen wir zuerst mal auf den Verfassungsschutz. Aus Ihrer Kenntnis der Geheimdienste, wäre da etwas besser, wenn es nur noch das Bundesamt für Verfassungsschutz gäbe?
Das kann man sich schlecht vorstellen, ehrlich gesagt. Denn erstens würde schon der Umbau eine lange Zeit dauern, bis die Gesetzgebung und die Organisation und so weiter funktioniert, wenn sie überhaupt je funktionieren würde. Also das Personal wäre natürlich das Gleiche. Sie müssen sich vorstellen, das Bundesamt für Verfassungsschutz hat knapp 3.000 Mitarbeiter, 2.900 oder irgend sowas. Die Landesämter haben auch noch mal irgendwas zwischen 2.500 und 3.000 Mitarbeiter. Also wir sprechen beim Verfassungsschutz insgesamt von ungefähr 5.500 bis 6.000 Personen, Mitarbeiter in diesem Bereich. Und das umzuorganisieren, das würde Zeit kosten und würde eine Menge Reibungsverluste mit sich bringen.
Sie haben sich die Unterlagen der vielen Untersuchungsausschüsse in Sachen NSU, also nationalsozialistischer Untergrund, angeschaut, wo das eklatante Behördenversagen ja überhaupt nicht zu übersehen ist und auch nicht mehr bestritten wird. Kann man aus diesen Unterlagen, aus dem, was die Untersuchungsausschüsse da minutiös herausgearbeitet haben, Lehren ziehen, die den Vorstoß des Bundesinnenministers stützen würden, also etwas zentralistischer zu organisieren?
Das glaube ich eher nicht, denn das schuldhafte Verhalten der staatlichen Behörden liegt ja nicht nur beim Verfassungsschutz. Es haben ja auch die Polizeibehörden eklatant Mist gebaut. Es haben die Innenministerien, die dortigen Juristen und so weiter haben Mist gebaut. Die Landtage haben versagt, denen ja die Überwachung, die Beaufsichtigung der Landesämter für Verfassungsschutz obliegt. Also dieses Staatsversagen, das überhaupt nicht zu leugnen ist, verteilt sich auf sehr viel mehr Köpfe und mehr Institutionen als nur den Verfassungsschutz, ohne zu leugnen, dass in den Landesämtern schweres Versagen vorliegt, und das ist ja auch durch diese Ausschüsse der Landtage übrigens in hervorragender Weise aufgearbeitet.
Ja, das ist halt nur immer nachher. Also weil Sie es gerade angesprochen haben, die Kontrolle der Landtage, wo die Abgeordneten ja den Geheimdienst kontrollieren, also jeweils das Landesamt für Verfassungsschutz. Hans-Christian Ströbele, grünes Mitglied im parlamentarischen Kontrollgremium des Bundestages, hat schon eine Sondersitzung wegen des Falls Amri verlangt. Scheinbar ist die parlamentarische Kontrolle, aber immer eine Art Nachsorge. Warum funktioniert die eigentlich nicht vorher?
Ja, das geht schlichtweg nicht. Sie können die Parlamentarier nicht in die Geheimdienste setzen, ja, und jede Maßnahme vorher abnicken lassen. Es gibt nun mal eine Trennung zwischen Exekutive und Legislative, und das Parlament ist dazu da, zu beaufsichtigen, aber nicht selber Politik zu machen, selber geheimdienstlich tätig zu werden. Also das ist völliger Unsinn. Und da kommt dann also Herr Ströberle ist ja einer der Propagandisten dieser These, dass die Nachrichtendienste bei uns zu wenig überwacht werden. Das stimmt ja auch nicht. Es gibt ja seit ewigen Zeiten entsprechende Gesetze und entsprechende Ausschüsse. Nur auch da gibt es eben ein Versagen. Da werden auch Fehler gemacht. Ja, auch im Deutschen Bundestag, da werden Fehler gemacht. Man kümmert sich nicht hinreichend um das, was die Dienste machen. Das liegt aber an den Parlamentariern und nicht am Gesetz.
Also das heißt, die Parlamentarier haben mitversagt, heißt das, auf Landesebene und auf Bundesebene. Wir haben einen zentral organisierten, vom Bund direkt gesteuerten Geheimdienst, nämlich den Bundesnachrichtendienst, den BND. Die Frage wäre jetzt, ob, weil der zentral gesteuert ist, vom Bundeskanzleramt aus gesteuert wird, ob da irgendwas besser sei. Also zuletzt haben wir vom BND ja nur in der NSA-Affäre gehört.
Ja, auch nicht. Ich meine, der BND ist ungefähr so groß wie der ganze Verfassungsschutz zusammen. Also 6.500 Mitarbeitern, geringfügig größer als der Verfassungsschutz, Bund und Länder zusammengenommen. Und er wird dirigiert aus dem Bundeskanzleramt. Aber das ist ja auch so eine Geschichte. Ja, wenn es also zu Krisen um den BND kommt, dann wird die Schuld immer dem BND gegeben. Und keiner spricht davon, dass möglicherweise auch die Instruktionen aus dem Bundeskanzleramt falsch gewesen oder die Führung unzureichend gewesen sein könnte. Das ist, der BND kann ja nicht selber irgendwas entscheiden, sondern er muss für jede kleinere, mittlere und vor allem jede große Sache im Kanzleramt anfragen, ob er das machen darf. Also da haben wir ja eine zentrale Führung durch eine Bundesinstitution und ich muss Ihnen sagen, das Ergebnis ist nicht berauschend. Also ein großes Vorbild wäre das nicht für den Verfassungsschutz.
Das Letzte, was wir gehört haben, wo wir alle aufmerksam zugehört haben, war ja, dass unsere Daten wie ein Hündchen, dass er das dem NSA, dem amerikanischen Geheimdienst, apportiert hat.
Naja, auch da sehen Sie das Beispiel. Der damalige Kanzleramtsminister hat mit den Amerikanern einen Vertrag unterschrieben und dieser Vertrag über diese Zusammenarbeit und diese Zusammenarbeit ist dann in die Praxis umgesetzt worden, aber es hat sich aus Berlin kaum einer mal gemeldet und gesagt beim BND und gefragt, wie macht ihr das eigentlich, wie sieht das aus, was macht ihr da genau? Weder die Exekutive, also das Kanzleramt, noch die parlamentarischen Überwachung hat sich dafür sonderlich interessiert und plötzlich, als dann irgendwas durchsickerte, war der große Skandal, der BND kooperiert mit den Amerikanern, mit der NSA. Ja, natürlich macht er das auf der Basis eines Vertrages, den das Kanzleramt geschlossen hat. Ja, also wo soll da der Skandal sein?
Wolfgang Krieger, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Marburg und ein Geheimdienstspezialist. Was sagen eigentlich die Bürger, die Wähler zur Arbeit der Polizei und zur Sicherheit? Im Deutschlandtrend der Meinungsumfrage von Infratest DEMAP für die ARD wurde dieses Mal nach dem Gefühl der Bürger in Sachen Sicherheit gefragt. Katrin Brandt.
In ihrer Neujahrsansprache versuchte Kanzlerin Merkel, den Deutschen Mut zu machen.
Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen, Sie sind Mörder voller Hass. Aber wie wir leben und leben wollen, das bestimmen nicht Sie.
Eine Haltung, die viele Deutsche zu teilen scheinen, das legt der ARD-Deutschland-Trend von Infratest DEMAP nahe. Die Umfrage von Anfang der Woche zeigt, dass auch nach den Terroranschlägen des vergangenen Jahres sich 3 von 4 Deutschen weiterhin sicher fühlen in ihrem Land. Zwar wünschen sich sehr viele, etwa 80%, dass die Videoüberwachung ausgeweitet wird. Die meisten glauben jedoch, dass Deutschland alles in allem gut gegen terroristische Angriffe geschützt ist. Allerdings gibt es eine große Minderheit von um die 40%, die von sich sagt, sie achte im Alltag verstärkt auf verdächtige Personen und meide große Menschenansammlungen, etwa in Flughäfen oder Bahnhöfen. Diese Gruppe ist seit dem Anschlag von Berlin jedoch nicht größer geworden. Innenminister Thomas de Maizière schlug diese Woche vor, die Aufgaben der Sicherheit komplett neu zu ordnen.
Jetzt ist die Zeit, gerade angesichts dessen, was wir in den letzten 1-2 Jahren erlebt haben, grundsätzlicher uns auf Krisen vorzubereiten und den Staat zu stärken zum Schutz der Freiheit.
Tatsächlich haben die Deutschen mehrheitlich Vertrauen in ihren Staat. Das Ansehen der Polizei ist in den vergangenen Monaten auf einen Spitzenwert gestiegen. Fast 90% haben großes oder sehr großes Vertrauen in sie. Und auch die Bundesregierung hat ihr Tief offenbar überwunden. Mehr als die Hälfte der Deutschen vertraut ihr und ist inzwischen auch wieder zufrieden mit ihrer Arbeit. Wichtigstes politisches Thema bleiben auch im neuen Jahr die Flüchtlinge, auch wenn ihre Bedeutung deutlich abgenommen hat. 40% der Deutschen meinen, dass sich die Bundesregierung vordringlich um Flüchtlinge kümmern sollte, minus 26 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Was die Zuwanderung insgesamt angeht, ist die Skepsis deutlich gestiegen. Genau die Hälfte der Befragten glaubt, dass sie eher Nachteile bringt. Die Befürworter sind deutlich in der Minderheit.
Der ARD-Deutschland-Trend, das mit den Parteien und den Prozenten haben wir jetzt mal weggelassen. Martin Rettenberger, Direktor der Kriminologischen Zentralstelle, einer Forschungs- und Dokumentationseinrichtung von Bund und Ländern in Wiesbaden. Guten Tag.
Guten Tag.
Der Anschlag von Berlin hat also nicht dazu geführt, wie wir eben gehört haben, dass sich die Menschen unsicherer fühlen in Deutschland. Ich hätte das jetzt vermutet, aber der Kriminalitätsforscher sind Sie. Ist das für Sie erklärlich?
Also wir sehen das eigentlich in den letzten Jahren immer wieder in Umfragen, bei denen es über Unsicherheitsgefühle geht oder über Kriminalitätsfurcht, so wird es dann meistens beschrieben, diese Art der Forschung, dass der Anteil der Personen, die von sich aus sagen, bei ihnen ist eine ausgeprägte Angst oder Furcht vor Kriminalität oder Terror da, dass dieser Anteil relativ gering ist und auch relativ stabil gering ist. Also von dem her sind diese Zahlen zunächst mal nicht sehr überraschend.
Hat denn die Grundfrage wäre, ob die Furcht vor Kriminalität, also konkret Opfer von Kriminellen oder in dem Fall, den wir jetzt diskutieren, Terroristen zu werden, überhaupt etwas mit der Kriminalitätsentwicklung, also der realen Entwicklung der Straftaten zu tun hat?
Da sehen wir eigentlich seit vielen Jahren schon, dass diese beiden Dinge nicht unbedingt Hand in Hand gehen. Also sie haben nicht automatisch mit einem Abfall der Kriminalität beispielsweise auch einen Rückgang der Kriminalitätsfurcht oder andersrum. Es gibt sogar den Effekt, der als Kriminalitätsfurcht paradox beschrieben wird, dass es sogar so ist, dass die Gruppen in der Bevölkerung, die das höchste Risiko haben, tatsächlich Opfer von Kriminalität oder Gewalt zu werden, dass die geringste Angst haben. Das sind laut Statistik junge Männer. Junge Männer haben das höchste Risiko, Opfer von Gewalttaten zu werden. Und die haben die geringste Angst. Ältere Frauen.
Die schützt das Testosteron, ja.
Ja, genau. Bei älteren Frauen ist dieser Effekt genau andersrum.
Also die werden weniger häufig Opfer von tatsächlich realer Kriminalität, haben aber mehr Angst.
Genau. Also von dem her gibt es dieses Paradox in subjektivem Empfinden und tatsächlichem Verhalten schon relativ lange und ist relativ gut abgesichert in der Wissenschaft.
Das heißt, man darf vermuten, dass es sich hier eigentlich um eine Stimmung handelt, nicht um irgendetwas, was mit Realität wirklich zu tun hat.
Ja, also mittlerweile geht man davon aus, dass die wahrscheinlich naheliegendste Erklärung für die subjektive Unsicherheit oder für Furchtempfinden im Bereich der Kriminalität sich eher aus einem Bereich speist, der mit Kriminalität zunächst gar nicht so viel zu tun hat, dass da eher allgemeine und globale Ängste eine Rolle spielen, die dann auf den Bereich der Kriminalität übertragen werden. Und mit allgemeinen oder globalen Ängsten sind zum Beispiel Dinge gemeint, die vielen Menschen im Alltag jetzt relativ bekannt sind, die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die Angst vor Wohnungsverlust oder schlechte Bildungschancen für Kinder oder ein schlechtes Gesundheitssystem. Also diese ganz globalen Ängste kristallisieren sich dann eigentlich in solchen besonders symbolhaften Dingen wie Kriminalität wieder.
Also eigentlich ginge es um Globalisierung, wirtschaftliche Entwicklung, Geldwertverfall, Abbau des Sozialstaates, Bildungsprobleme und so weiter.
Richtig, genau um diese Dinge geht's, aber sowohl der Betroffene wie auch der politische Entscheidungsträger weiß natürlich, dass diese Dinge viel komplexer sind und viel länger brauchen, um sie wirklich nachhaltig zu verändern, während man im Bereich der Kriminalität und der Terrorabwehr möglicherweise mit relativ einfachen, symbolträchtigen Maßnahmen schnell für Sicherheit sorgen kann.
Zusammengefasst heißt das, die Sicherheitsdebatte ist eine Art Placebo, oder?
Zumindest zum Teil. Also wenn wir jetzt die globale Diskussion, die allgemeine Diskussion über dieses Thema verfolgen, dann würde ich sagen, es ist zum Großteil Placebo. Natürlich müssen wir dann auch immer die tagesaktuellen Entwicklungen schon mit reinnehmen. Also dass nach diesem Berliner Terroranschlag die Bevölkerung, die Öffentlichkeit, die Medien, die Politik darüber jetzt diskutiert, das glaube ich ist ja auch naheliegend. Aber wir dürfen jetzt aus solchen Dingen keine Schlüsse für jetzt monatelange Diskussionen ableiten, weil die eigentlichen Probleme in der Bevölkerung woanders liegen.
Martin Rettenberger, der Direktor der Kriminologischen Zentralstelle in Wiesbaden. Recht herzlichen Dank. Jetzt noch sicherer, der halbstarke Staat. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit dem Minority Report.
Zum ersten Mal wich das forsche Selbstvertrauen aus Witwers Gesicht. Ein angewiderter, entsetzter Blick schlich sich in seine Augen. Eine Mischung aus Scham und moralischer Erschütterung. Ist nicht gerade angenehm, murmelte er. Ich war mir nicht darüber im Klaren, dass Sie so deformiert sind. Deformiert und zurückgeblieben, pflichtete Anderton augenblicklich bei. Vor allem das Mädchen da. Donna ist 45 Jahre alt, aber sie sieht aus wie 10. Die Begabung verschlingt alles. Der Psi-Lappen lässt den Rest des Stirnbereichs zusammenschrumpfen. Aber was interessiert uns das? Wir kriegen ihre Prophezeiungen. Sie liefern uns das, was wir brauchen. Sie haben von all dem keine Ahnung, wir schon. Zögernd ging Witwer quer durch den Raum zu den Maschinen. Aus einem Schlitz klaubte er einen Stapel Karten. »Sind das Namen, die dabei rausgekommen sind?«, fragte er. »Sieht ganz danach aus«, stirnrunzelnd nahm Enderton den Stapel weg. »Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie zu überprüfen«, erklärte er. Ungeduldig verbarg er seinen Ärger. Fasziniert schaute Witwer zu, wie die Maschine eine neue Karte in den jetzt leeren Schlitz spuckte. Es folgte eine zweite und eine dritte. Aus den schwirrenden Scheiben kam eine Karte nach der anderen. »Die Präcox sehen wohl ziemlich weit in die Zukunft«, stieß Witwer hervor. »Sie sehen nur eine ziemlich begrenzte Zeitspanne«, erklärte ihm Enderton, »allerhöchstens 1 oder 2 Wochen. Ein Großteil ihrer Daten ist wertlos für uns, für unsere Tätigkeit schlicht und einfach irrelevant. Die geben wir an die zuständigen Behörden weiter. Dafür beliefern die uns dann wiederum mit ihren Daten. In jeder wichtigen Dienststelle gibt es einen ganzen Keller voll streng gehüteter Affen.« »Affen?« Witwer starrte ihn verlegen an. »Ach so, schon kapiert. Nichts sehen, nichts hören und so weiter. Sehr amüsant.«
Aus dem Minority Report von 1956, einer Science Fiction, wo damals schon das, was jetzt gerade diskutiert wird, vorgedacht worden ist, nämlich der Versuch, Straftaten zu verhindern, bevor sie begangen worden sind, nicht mehr nachher bestrafen zu müssen, sondern vorher drauf zu reagieren und die Leute direkt vor der Tat verhaften zu können. Dann haben sie die Tat nicht begangen, sind eigentlich nicht schuldig, aber irgendwie dann doch. Vielleicht entwickeln wir uns auch in diese Richtung. Herbert Prantl, Jurist und Journalist, Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Guten Tag, hallo.
Lassen Sie uns nochmal zurück zum Anfang der Sendung auf den Fall Anis Amri schauen. Da haben wir gehört, dass zumindest in Nordrhein-Westfalen alles richtig gemacht worden sei und der Anschlag eben doch nicht verhindert wurde. Gleichzeitig haben wir in diesem Zusammenhang gelernt, dass es da den Paragraphen 58a des Aufenthaltsgesetzes gibt, der ermöglicht die Inhaftierung eines verdächtigen Ausländers in Abschiebehaft, wenn Gefahr für die Sicherheit besteht. Warum wendet man ein solches Gesetz nicht an und fordert stattdessen wieder, wie nach jedem Anschlag oder verhinderten Anschlag, neue Gesetze und Verschärfungen?
Das würde ich auch gerne wissen, warum es so ist. Der 58a ist wie gemacht für diese Fälle und da wurde nichts angewandt. Ich weiß nicht, was die Forderung nach schärferen Gesetzen soll. Hier ist ein wirklich sehr scharfes Gesetz, das stammt aus dem sogenannten Otto-Katalog von dem damaligen Innenminister Otto Schily, SPD. Er wurde wirklich geschaffen für solche Fälle. Wenn jemand, der mit 14 Identitäten auftritt, und es ist bekannt bei den Sicherheitsbehörden, es ist bekannt bei den Ausländerbehörden, wenn jemand Anschlagsvorbereitungen macht, wenn er Waffen sucht, wenn er Bombenbauanleitungen im Internet recherchiert, dann frage ich mich tatsächlich, warum dieser scharfe Schwert, der wir hier zur Verfügung haben, nicht wirklich gepackt wird.
Sie waren Staatsanwalt im ersten Leben sozusagen, bevor Sie Journalist geworden sind. Wären Sie mit so etwas zum Richter gegangen und hätten gesagt, wir wollen den inhaftieren?
Natürlich wäre ich zum Richter gegangen. Es geht erst einmal darum, und es ist nicht unbedingt ein Justizversagen. Es ist zuallererst ein Versagen der Ausländerbehörden. Warum die Ausländerbehörden hier nicht mit 58a gekommen sind, warum die Ausländerbehörden nicht strikteste Meldeauflagen gemacht haben, mit den Meldeauflagen, wenn die dann nicht eingehalten werden, kann man inhaftieren. Warum das alles nicht gemacht worden ist in NRW, weiß ich nicht. Es ist tatsächlich ein Versagen der Innenbehörden, der Ausländerbehörden und erst in zweiter und dritter Linie ein Fehler der Justiz.
Das wäre dann das alte Lied, ruft nicht ständig nach neuen Gesetzen, sondern wendet die an, die es schon gibt. Vorhin hat unser ARD-Terrorismus-Experte Götschenberg gesagt, dass letztlich doch der Nachweis einer konkreten Tatplanung erbracht werden müsse und das sei offenbar nicht gelungen. Ich lese hier, also ich bin kein Jurist, aber ich lese jetzt einfach hier in dem Paragraph 58a, von dem wir gerade sprechen, kann gegen einen Ausländer aufgrund einer auf Tatsachen gestützten Prognose, eine auf Tatsachen gestützte Prognose ist keine konkrete Anschlagsplanung, oder?
So sehe ich es auch. Ich meine, wann, wenn nicht hier, kann dieser Paragraph 58 Ausländergesetz angewendet werden, Aufenthaltsgesetz? Ich meine, alle Dinge, die wir jetzt wissen, alle Analysen, die jetzt getroffen werden und alle Kenntnis der Sicherheitsbehörden ist so deutlich, so klar, dass ich mich frage, warum nachher, warum nicht vorher? Und manchmal habe ich den Verdacht, dass genau das Argument, um das jetzt gebraucht wird, wir brauchen schärfere Sicherheitsgesetze, mit einem solch lässigen Umgang mit den geltenden Gesetzen erreicht werden soll. Man geht mit den geltenden Gesetzen lax um, um dann sagen zu können, wir brauchen sie noch schärfer. Was das Ganze soll, ich weiß es nicht.
Das hätte ich jetzt als nächstes gefragt, ich weiß es nämlich auch nicht. Schauen wir doch nochmal auf die Sicherheitsarchitektur in Deutschland. Der Bundesinnenminister will die Landesämter für Verfassungsschutz auflösen und alle geheimdienstliche Macht dem Bund übereignen. Keine Parallelstrukturen mehr ist das Schlagwort. Das klingt alles sehr markig und zergriffig, aber wäre das auch sinnvoll?
Nun ja, natürlich kann man sagen, Konzentration ist etwas Sinnvolles. Und eigentlich ist die Forderung von de Maizière ja auch logisch, denn die Landesverfassungsschutzämter schützen ja nicht die jeweilige Landesverfassung, sondern das Grundgesetz, also die Bundesverfassung. Mhm. Aber ich bin der Meinung, was hier passieren soll, ist noch nicht weitgehend genug. Es ist von Parallelstrukturen die Rede, dass hier die Landesverfassungsschutzämter und der Bundesverfassungsschutz jeweils die seltenen Dinge ermitteln, aber es ist ja viel schlimmer. Es gibt ja den Staatsschutz auch bei den Kriminalpolizeien und bei den Staatsanwaltschaften. Wir haben also den polizeilichen Staatsschutz und staatsanwaltschaftlichen Staatsschutz und wir haben den bei den Verfassungsschutzämtern. Da muss der Staatsschutz, der Verfassungsschutz wirklich in eine Hand. Das heißt, wir könnten den jetzigen Verfassungsschutz überführen in die Kriminalpolizei, kontrolliert von den Staatsanwaltschaften, dann haben wir auch das große Problem nicht mehr, das uns ständig beschäftigt, wer kontrolliert rechtsstaatlich die Verfassungsschutzämter.
Weil dann mehr Transparenz im System wäre von vornherein.
Weil dann mehr Transparenz im System ist und weil ja die Polizeibehörden ganz anders kontrolliert werden. Die werden ja richtig kontrolliert, wie es der Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz vorsieht. Wir haben ja im Bereich des Verfassungsschutzes nur eine rudimentäre Kontrolle durch die parlamentarischen Kontrollgremien. Wenn wir den Staatsschutz in einer Hand lassen oder in eine Hand geben, nämlich an die Polizeien und die Staatsanwaltschaften, dann haben wir eine ganz normale, ordentliche rechtsstaatliche Kontrolle und wir haben die ganze Chose übersichtlich, transparent und effektiv in einer Hand.
Das heißt, Sie sagen, der de Maizière hat im Prinzip recht, was die Landesämter für Verfassungsschutz angeht. Er braucht nur auch das Bundesamt nicht, soll er auch gleich mit abschaffen.
Er geht nicht weit genug. Das ist ein in allen Augen weitgehender Vorschlag, aber er geht noch nicht weit genug, er ist noch nicht sinnvoll genug. Die Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist so unübersichtlich, ein derartiger Wirrwarr, dass man sie viel gründlicher anpacken muss. Es geht nicht, dass zwei Großbehörden, einerseits Verfassungsschutz mit relativ zurückhaltender Kontrolle und andererseits Polizeibehörden mit ihren Staatsschutzabteilungen letztendlich das Allergleiche machen und parallel vor sich hin ermitteln.
Wenn wir jetzt im Parlament wären, ich wäre der Vorsitzende und Sie wären Abgeordneter, würde ich sagen, der Vorschlag des Abgeordneten Prantl geht weit über den des Abgeordneten de Maizière hinaus. Wir müssen zuerst über den abstimmen. Aber sehen Sie eine Chance, dass sowas passiert? Ich meine, Bayern hat sich schon geäußert, da wird gerade getagt bei der CSU und da war schon klar, also das Landesamt für Verfassungsschutz geben wir nicht auf. Und wenn man das dem Bund dann auch noch sagen würde, wir brauchen auch euren Bundesverfassungsschutz nicht. Was passiert dann? Die werden doch Trara schreien, oder?
Nein, es kreischt jeder und es schreit jeder, weil man den Föderalismus falsch versteht. Was hier gemacht wird, ist numerischer Föderalismus. Der Föderalismus qualifiziert sich aber nicht durch die Zahl seiner Behörden, sondern durch seine Erfolge, also nicht durch seine Bestände. Und ich denke, wir haben vor 5 Jahren, als wir die Morde der NSU hatten, wurde von vielen Experten eine Reform des Sicherheitsapparates von Haupt und Gliedern gefordert. Jetzt haben wir den Skandal des Falles Amri, das Versagen von Sicherheitsbehörden. Man fragt sich ja, was muss noch passieren, damit endlich was passiert? Die Sicherheitsbehörden, sogenannte Sicherheitsarchitektur in Deutschland ist keine Architektur, das ist eine Wucherung, das ist ein Konglomerat. Und dass man es nicht bei den Bundestagswahlen mehr hinkriegt, ist ja völlig klar. Aber es sollte Einigkeit bestehen, dass wir zur Terrorbekämpfung effektive Strukturen brauchen, Übersichtlichkeit. Nicht unbedingt zentralisiert. Ich bin keiner, der sagt, es ist alles dann toll, wenn es möglichst zentral abläuft. Wenn wir den Staatsschutz, den Verfassungsschutz, den Kriminalpolizeien und den Staatsanwaltschaften überantworten, haben wir ja keine Zentralisierung.
Dann haben wir dezentralisiertes, ja, klar.
Dann haben wir die Sache dezentralisiert und wo Zentralisierung notwendig ist, dann sitzt die Zentrale in Karlsruhe, nämlich beim Bundeskriminalamt und in Wiesbaden und beim Generalbundesanwalt in Karlsruhe. Das ist die Struktur, die, glaube ich, für diese Dinge übersichtlich und effektiv zugleich ist.
Herbert Prantl, der Leiter des Innenressorts der Süddeutschen Zeitung, mit dem weitergehenden Vorschlag. Recht herzlichen Dank. Jetzt noch sicherer, der halbstarke Start. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, den müssen Sie aber ohne uns auskommen. Wenn Sie Entzugserscheinungen haben, können Sie natürlich nachhören, was wir so in letzter Zeit gemacht haben, unter www.hr2kultur.de und dort den Podcast aufsuchen. Dann finden Sie uns. Das Team vom Tag sagt recht herzlichen Dank, dass wir in Ihren Geräten in dieser Woche zu Gast sein durften. Das Team, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Angela Fitsch, Ulrich Sonnenschein, Dorothea Schuler und Birgit Spielmann. Unter Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwing.